Inga vorne.
Klausur
irrelevant.
Studentisch, kritisch, informiert.
Und da kommen wir als erstes zu den Kurzmeldungen. Und die erste Kurzmeldung: Island stimmt gegen erneute EU-Beitrittsverhandlungen. Bei einem Referendum am Wochenende konnte die isländische Bevölkerung darüber abstimmen, ob Island perspektivisch in die EU aufgenommen werden soll. Es entschieden sich dabei rund 53% dagegen. Das Ergebnis wird von der sozialdemokratischen Regierung als final betrachtet, sodass keine Gespräche über einen EU-Beitritt mehr stattfinden oder zunächst. Inwiefern diese Entscheidung richtig ist, bleibt abzuwarten. Befürworter hatten sich durch einen EU-Beitritt Sicherheit versprochen, da Island zum Beispiel ungewollt im Ballungsvisier Donald Trumps sich befindet, welcher bereits halt oft mit einer Annexion Grönlands gedroht hat. Auch ist abzuwarten, welche Lösungen in Bezug auf die inflationsanfällige Währung Islands nun entwickelt werden. Putschversuch gegen Militärjunta in Niger ist gescheitert. In der letzten Woche hat es einen Putschversuch in Niger gegeben. Eine Gruppe von Soldaten nahmen von der aktuellen Regierung in Militärjunta Offiziere als Geisel und griffen strategische Ziele an. Die meuternden Soldaten nahmen dahingehend den Militärstützpunkt am internationalen Flughafen in Niamey zunächst vor. Weiter sollte das Verwaltungsviertel Plateau angegriffen werden. Tagesschau 24 zufolge seien Schüsse gefallen und es kam zu Explosionen. Der Putschversuch scheiterte. Der Druck auf die Militärjunta, welche durch einen Putsch 2023 selbst an die Macht gekommen ist, wächst nun. Bereits Mitte Juni und auch im Januar kam es zum Beispiel zu gewaltsamen Vorfällen. Hier waren jedoch die Verursacher Dschihadisten. Politisch hat sich die Militärjunta dem Westen abgekappt und hält seine internationalen Verbindungen nun gegen Russland. Kommen wir nun zu den nationalen Kurzmeldungen. NSU-Mord an Habil Kilic jährt sich zum 25. Mal. Der NSU-Mord an Habil Kilic jährte sich am Wochenende, genau genommen am Samstag, zum 25. Mal. Habil Kilic kam 1990 aus der Türkei nach Deutschland und eröffnete in München einen Gemüseladen. Am 29.08.2001 wurde er dort von Mitgliedern des nationalsozialistischen Untergrunds ermordet. Gegen 10.30 Uhr kamen die Täter in seinen Laden und schossen zweimal auf seinen Kopf. Kilic starb noch am Tatort. 25 Jahre später ist eine nationale Gedenkstätte für die Opfer des NSU noch nicht errichtet worden. Im Gegenteil, finanzielle Mittel wurden im aktuellen Haushaltsentwurf gestrichen. Mehr geförderte FSJ-Plätze in Thüringen ab September. In Thüringen gibt es in diesem Jahr gut 720 geförderte Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr. Das hat das Bildungsministerium kurz vor dem Start im September mitgeteilt. Dies sind 32 Plätze mehr als im letzten Jahr. Die Mittel kämen unter anderem aus dem Europäischen Sozialfonds. Die Tätigkeiten beim FSJ reichen von den Bereichen Soziales und Gesundheit über Sport bis hin zur Kultur. Neu dazu kommen den Angaben zufolge in diesem Jahr 15 Plätze für ein FSJ digital. Eingesetzt würden die Freiwilligen in ausgewählten Stellen der Medienbildung, wo sie digitale Projekte entwickelten. US-Rüstungsunternehmen plant in Leipzig ab 2027 Standort aufzubauen. Ab 2027 soll in der Nähe von Leipzig sollen Mittelstreckenraketen produziert werden. Das jedenfalls ist das Vorhaben des US-Rüstungsunternehmens Covenant. Die Marschflugkörper sollen eine Reichweite von über 1500 Kilometer haben. Die Pläne fallen günstig mit den Plänen der Bundesregierung zusammen. Die Produktion stellt dabei sicher, dass ein Arsenal für Langstreckenraketen aufgebaut werden. Hinter Covenant steht der US-Investor Michael Kaufmann. Michael Kaufmann, Entschuldigung, der vorher bei Thiel Capital tätig war. Mitfinanziert wird das Unternehmen vom Founders Fund, welcher vom Multimilliardär Peter Thiel gegründet wurde. Halle. Fund von Gegenständen zum Bau für Sprengvorrichtungen in Halle. Nach dem Fund von Gegenständen zum Bau für Sprengvorrichtungen sitzt ein Mann aus Halle in Untersuchungshaft. Wie die Polizei auf MDR-Anfrage mitteilte, wurde gegen den 20-Jährigen Haftbefehl erlassen. Er sei in die Jugendanstalt Rassnitz gebracht worden. Der Mann war am Freitag festgenommen worden. In seiner Wohnung in Halle-Neustadt waren verdächtige Gegenstände gefunden. Ob der Mann den konkreten Plan hatte, Menschen zu verletzen, teilte die Polizei nicht mit. HallenserInnen setzen ein Zeichen für Demokratie. Neben dem 89. Laternenfest am Wochenende, bei dem rund 200.000 BesucherInnen gezählt wurden, fand auch die Demonstration mit dem Motto Demokratie verteidigen statt. Rund 2.000 Menschen setzten bei der Demo, welche am Steintor startete und am Bebel endete, ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Vor allem mit dem Hintergrund vor den richtungsweisenden Wahlen am kommenden Sonntag. Ja, kommen wir nun zu den Veranstaltungshinweisen und dabei möchte ich zuerst auf das Impuls-Festival kommen, was jetzt an verschiedenen Kulturstätten in Halle, Leipzig, Magdeburg und auch in Kalbe glänzt. Das Impuls-Festival findet noch bis zum 12. September statt. Ganz im Zentrum des Festivals steht die zeitgenössische Musik. Ihr könnt dabei zum Beispiel von 10 bis 18 Uhr zum Herr Fleischer Kiosk kommen. Da waren wir ja jetzt auch vor einiger Zeit. Und dort befindet sich eine interaktive Klanginstallation zum Hineinschauen. Entwickelt wurde diese von Erwin und Benjamin Stache. Dies ist aber nur eine Veranstaltung des Impuls-Festivals. Alles Wichtige gesammelt könnt ihr unter impulsfestival.de erfahren. Ja, noch bis 9. September könnt ihr im Bedürfnis, das ist in der Merseburger Straße 131, eine Ausstellung des Künstlers Philipp Pusch bestaunen. Die Ausstellung mit dem Titel »Gefällt dir die Karte, Herzl?« dreht sich thematisch um die Metamorphose der Kommunikation, dem Zeitalter der digitalen Flüchtigkeit und reflektiert wird darauf geblickt. Als Basis zur Darstellung dienen dabei alte Postkarten. Diese werden in Ölmalerei auf genähte Stoffe neu sichtbar. Ja, und dann ein wichtiger Veranstaltungshinweis, welche sich schon mal alle eintragen können. Am 12.09. ist CSD in Halle. Es wird eine Demo ab 11 Uhr am Markt geben. Außerdem ist ein Straßenfest angekündigt und auch eine Aftershow-Party im Bronson. Generell starten ab heute die Pride Weeks in Halle. Diese werden noch bis zum 20. September andauern. Auf der Website csdhalle.de könnt ihr euch unter dem Reiter Pride Weeks über das vielfältige Programm informieren. Wer heute gleich was machen möchte, kann zum Beispiel ins Lux-Kino gehen. Dort wird der Dokumentarfilm The Beauty of Ballroom gezeigt. Ja, worum geht's dort? Ein etwas längerer Veranstaltungshinweis. Teddy und Sun und Hyxa haben die ursprünglich in den schwarzen und lateinamerikanischen Communities New Yorks entstandene Ballroom-Kultur nach Südostasien gebracht. In Malaysia, Thailand und auf den Philippinen schaffen sie Ballroom-Communities, die queeren und Transpersonen Schutz und Zugehörigkeit und selbstgewählte Familien bieten. Der warmherzige und kraftvolle Dokumentarfilm begleitet die drei Protagonistinnen durch persönliche Erfahrungen mit Homophobie, Transfeindlichkeit, Colorism und HIV-Stigmatisierung und zeigt zugleich Ballroom als Raum für Selbstbestimmung, Schönheit und gemeinschaftlichen Widerstand. Eintritt wird dabei 8,50 Euro sein.
Ja, und wir haben es ja vorhin schon angekündigt, beziehungsweise einen klitzekleinen Ausblick gegeben auf unsere Gästin, die jetzt gerade bei uns im Studio ist. Das ist Greta. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön da zu sein.
Greta ist Jurastudentin an der Martin-Luther-Universität und plant gerade mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Jura-Lehrstuhl mit dem Namen Manuel Klein eine ASQ. Das habe ich vorhin schon mal erklärt, aber ich erkläre es jetzt nochmal. Allgemeine Schlüsselqualifikation heißt das und das handelt sich dabei um ein Seminar, was also fachübergreifend besucht werden kann. Und zum Thema hat dieses Seminar Jura und Theater. Vielleicht mal für den Einstieg eine ganz einfache Frage. Wie seid ihr drauf gekommen, Jura und Theater miteinander zu verbinden?
Das kann ich eigentlich gar nicht so konkret sagen. Ich glaube, Manuel und ich sind beide Personen. Wahrscheinlich haben wir deswegen uns auch für den leicht theatralischen Studiengang Jura entschieden, die Spaß und Freude am Theater haben. Und dieser Weg war vielleicht eine Art und Weise, um das zu verknüpfen. Aber ein ganz inhaltliches Interesse war vor allem auch natürlich die anstehenden Landtagswahlen und die Diskussionen rund um Resilienz des Rechtsstaats, mit der wir uns auch in unserer SQ auseinandersetzen wollen. Und wir uns überlegt haben, naja, wie kann man das greifbar, spürbar, erfahrbar machen, vor allem auch für Leute, die auch Jura studieren und zukünftige JuristInnen sein werden und damit auch viel Verantwortung tragen werden. Und diese Rolle so zu beleuchten, die Rolle des Rechts, genau, und da dachten wir, dass Theater ein gutes Mittel ist, um das, ja, zu verdeutlichen.
Es gibt ja auch, naja, es ist jetzt mal eine gewagte Behauptung, aber ich denke, einige Theaterstücke, die sich auch mit Recht und Rechtssystem beschäftigen. Warum glaubst du, ist denn gerade das Theater ein interessanter Ort, um über Recht nachzudenken?
Ich glaube, Theater und Recht haben sehr viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten. Also es kommt auch vor allem, es wird viel auch von Literatur und Recht gesprochen, wenn man jetzt so eine theoretische Grundlage da aufmachen will. Und naja, diese ganze Thematik, die auch überall sich so widerspiegelt von wie ordnen wir die Gesellschaft, was sind die Maßstäbe dessen, was ist Gerechtigkeit, was ist Moral, was ist Ethik. Das sind ja so Themen, die durchaus auch so dramatische Aspekte haben und die ja auch nicht unbedingt final beantwortet werden können. Und ich, also theoretischer Einschub, es reicht auch schon zurück in die Antike, wo das die griechische Tragödie auch viel sich mit rechtlichen Themen auch auseinandergesetzt hat und deswegen es halt einfach viele Bezüge dazwischen gibt und man auch sagen kann, dass wenn man sich den Gerichtsprozess an sich anguckt, mit den Rollen, die es gibt, RichterInnen, AnwältInnen, StaatsanwältInnen, mit dem Saal, dem Gerichtssaal als potenzielle Bühne, das ist so ein, finde ich, strukturelle Übereinkunft. Also genau, einerseits so diese thematischen Aspekte, dann aber auch Recht selbst als Theater, ja.
Du hast es ja gerade selber schon angesprochen, dieser Gerichtssaal, der so ähnlich aufgebaut ist wie eine Bühne, ne? Mit den klar verteilten Rollen, Richter, StaatsanwältInnen, VerteidigerInnen, Angeklagte, Zeugen und sogar Publikum manchmal. Mhm. Publikum ja auch vielleicht so die Öffentlichkeit, ne? Mhm. Also, weiß nicht, mir fällt gerade der Fall Colleen Fernandes ein und so. Warum gibt es denn diese Rollen, beziehungsweise wie wichtig sind denn diese Rollen für die Funktionsweise des Rechts?
Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage. Über die habe ich mir gar nicht so viel Gedanken bisher schon gemacht, sondern es ist immer so im Studium natürlich schon so gegeben und Prozessrecht fällt auch gern mal nebenher. Aber das Spannende ist, wenn man sich auch mal in so ein Verfahren oder einen Prozess reinsetzt und das auch mal so wahrnimmt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was eine Tradition hat, was über Jahrhunderte gewachsen ist, was jetzt nicht irgendwie erst vor 100 Jahren entstanden ist, sondern es sind irgendwie Prozesse, die entstanden sind. Aber wenn man sich das so anguckt, auch die Relevanz von Sprache vielleicht auch im Recht, dass es da einerseits diese Bühne gibt, um das auch so durchzuarbeiten. Es dient natürlich in der Form auch einer Strukturierung. des Prozesses. Also es gibt halt eben die Verteidigung, es gibt die Anklage und es gibt halt dann die Richtenden. Genau, natürlich mit der Öffentlichkeit ist natürlich so, dass Recht an sich öffentlich ist. Es ist gesellschaftsbestimmt und deswegen sollte auch die Öffentlichkeit teilhaben. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, sich in Verfahren reinzusetzen, auch als interessierte Zivilgesellschaft. Genau, ich glaube, das wären so meine ersten, keine Ahnung, meine ersten Impuls oder meine ja, impulsive Reaktion auf die Frage. Finde ich wirklich spannend.
Ist ja irgendwie dann auch ganz schön zu denken, dass ihr dann im ASQ auch Zeit habt, euch dem noch ein bisschen mehr zu widmen.
Auf jeden Fall.
Mir sind auch noch so in der Vorbereitung auf dieses Gespräch noch so andere Dinge eingefallen, die auch ja so gar nichts mit so juristischen Argumenten dann zu tun haben. Mhm. Ne? Also sowas wie Kleidung, Körpersprache, Stimme, Auftreten und so, ne? Und auch so räumliche Positionen im Gerichtssaal und so weiter. Und das macht schon wieder auch so diese Parallele zum Theater auf irgendwie so. Warum gibt es da auch sowas, also sowas wie Perücken oder so? Warum muss man sich da fein machen? So was ist denn die Rolle von diesen Rahmenbedingungen sozusagen?
Das finde ich ganz spannend. Dazu vielleicht ein kleiner Fakt. Die Roben des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe werden vom Staatstheater Karlsruhe, von der Kostümbildnerei
hergestellt. Das ist verrückt.
Ja, das ist so ein cooler Fakt und der deutet genau darauf hin, dass man sich fragt, ich glaube, ich würde es tatsächlich mit irgendwie dem Menschsein und der Gesellschaft irgendwie so begründen, wenn ich mir das jetzt auch mal durch den Kopf gehen lasse, ist das ein, also irgendwie so ein bisschen auch so der Hang vielleicht zu dieser Dramatisierung in der Form, bestimmt auch mit eben den historischen Ursprüngen irgendwie von Recht und Demokratie. Genau, und das ist natürlich, man kann es dann auch logisch begründen mit so Offizialitäts-, Autoritätscharakter vom Gericht, dass halt alle irgendwie die gleichen Roben tragen. Dann natürlich auch von Überzeugung, es ist ja auch eigentlich, Recht ist ja auch ein Konstrukt, das heißt, du musst, also ne, das beste Argument gewinnt anscheinend, ist auch eine kritisch hinterfragbare Annahme. Aber genau diese ganzen Themen, die da irgendwie so eine Sprache bilden, ich glaube vielleicht versinnbildlichen die auch diese Abstraktheit und diese Konstruktion des Rechts und geben dem aber auch wieder eine Legitimation vielleicht auf eine andere Art und Weise, also dass das diesen Offizialitätscharakter auch baut und auch, ich finde auch manchmal die Art und Weise, wie Gerichte gebaut sind, so ein bisschen nerdig in meinem Urlaub, oh spannend, guck dir mal dieses Justizgebäude an, aber weil es halt einfach wirklich so versinnbildlich auch was so die Perspektive darauf ist und wie das Gericht wahrgenommen werden soll. Aber es hat auf jeden Fall was ursprünglich total dramatisch-theatralisches, würde ich sagen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist auch nochmal, also was auch natürlich irgendwie so ins Auge fällt, wenn man sich so Gericht anschaut, da ist ja ähnlich wie im Theater, wird ja irgendwie eine Realität geschaffen, also auch eine neue Realität geschaffen. Und zwar richtig, also ja dann wirklich juristisch durch einen bestimmten Satz wird dann sozusagen rechtlich die Realität verändert. Ja, also vom einen Moment bist du quasi eine freie Person und im nächsten Moment, keine Ahnung, musst du ganz viel Geld bezahlen oder musst du halt in den Knast oder wie auch immer. Und im Theater passiert das ja ganz genauso. Also da wird ja auch einfach eine Realität konstruiert. In gewisser Weise oder in, ja, könnte man vielleicht sagen, dass das Recht einfach dann auch durch seine Rituale und seine Sprache irgendwie ja auch performativ ist, oder wie siehst du das?
Ja, voll, finde ich voll den spannenden Aspekt, nehme ich auf jeden Fall auch in die Zusammenarbeit mit Manuel mit. Es hat was total Performatives und wenn man auch manchmal in so Gerichtsprozesse geht, dann hat man teilweise also Anwälte, bewusst nicht gegendert, die irgendwie da eine Performance abliefern, um einen Eindruck zu vermitteln und um mit ihrer Art zu überzeugen. Und ich finde auch diesen Aspekt des Schaffens von Realität, das ist auf jeden Fall auch total da drin und damit beschäftigt sich auch Theater und Recht, was auch aus so einer kritischen Rechtstheorie kommt, beschäftigt sich halt damit, das auch aufzudecken und auch so Ambivalenzen darzustellen und vor allem also diese Konstruktionen, die ja auch gesellschaftlich geprägt sind, also so die Machtverhältnisse, die wir gesellschaftlich haben, die spiegeln sich logischerweise auch im Recht wider Oder eben das Thema Resilienz des Rechtsstaats. Das ist etwas, was sich zwangsläufig auch irgendwie auswirken wird. Und wie können wir dem irgendwie beikommen oder was bedeutet das überhaupt? Und es ist auch eine Methode, um den Umgang auch damit zu finden, um auch so die, genau, eben wirklich diese persönliche Auseinandersetzung zu ermöglichen. Ja.
Ja, also total wichtig irgendwie auch. Und was ich auch noch ein interessantes Gedankenspagat finde irgendwie, ist, wenn man jetzt mal überlegt, also es gibt ja diesen schönen Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Aber was ist, wenn man halt nicht, also jetzt zum Beispiel, wenn man angeklagt ist und sich nicht so verhält, wie das Gericht es jetzt erwartet. Oder eine Person, die mit den Regeln und der Sprache des juristischen Systems einfach nicht vertraut ist und sie einfach auch nicht versteht und somit halt auch nicht ihre vorhergesehene oder vorgesehene Rolle spielt oder spielen kann. Was passiert dann?
Also, das finde ich jetzt eine sehr herausfordernde Frage fast auch. und müssen halt Schutz vor Strafe nicht. Das erinnert mich an meine ersten Strafrecht, also in meinem ersten Jurasemester, und ich hätte ein bisschen mehr aufpassen sollen vielleicht. aber ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde, also was auch jetzt ganz persönlich abseits dessen oder vielleicht auch mit einer Motivation natürlich für unsere SQ, ist halt auch dieses Thema von Zugänglichkeit von Recht. Und das ist irgendwie was mich auch so begleitet irgendwie im Studium die ganze Zeit, ist zu sagen, hey, Recht ist gemacht für die Gesellschaft und gilt für alle. Aber es braucht auch 6 Jahre Studium, um es theoretisch zu durchsteigen. Dann nochmal irgendwie, also die juristische Ausbildung braucht es, um es so zum Funktionieren zu bringen. Und es gibt ganz viele Ungerechtigkeiten in der Rechtsrealität. Und die, ja, wie wird denen beigekommen? Und genau, ich glaube, dafür sind auch solche Räume, wie wir ihn schaffen wollen, auch sehr wichtig. Es ist nicht fair. Es versucht fair zu sein. Und im gewissen Maße ist es das durchaus auch. Da muss man auch wieder ein bisschen einen Keil schlagen. Aber ja, ich glaube, wie man dem beikommt, dass es irgendwie diese Dynamiken gibt, ist im Endeffekt, indem es viele motivierte, aufgeweckte Einzelpersonen gibt, indem es eine laute Zivilgesellschaft gibt, die auch in den Austausch irgendwie mit JuristInnen geht und mit dem Rechtssystem und es nicht für sich eingeklüngelt irgendwie weiterhin bestehen bleibt.
Ich muss auch jetzt nochmal für meine nächste Frage nochmal ein bisschen zurück. Du hast es nämlich vorhin schon mal gesagt, du hast davon gesprochen, dass Recht irgendwie ja auch konstruiert ist.
Ja.
Also, ne, um jetzt nochmal irgendwie den Bogen zu schlagen, also wenn man jetzt denkt an, ne, also es gibt natürlich Gesetzgebung, die sich ja auch verändern kann, aber dann gibt es natürlich auch sowas wie Rhetorik, Glaubhaftigkeit, ne, ZeugInnen auf unterschiedlichsten Ebenen irgendwie, Fakten, die sich zusammenfügen lassen oder auch nicht. Und weil du es jetzt auch schon nochmal gesagt hast, fände ich es jetzt wirklich nochmal interessant, also auch du als Jurastudentin, ja, würdest du sagen, ja, oder inwieweit würdest du sagen, ist denn Recht wirklich konstruiert?
Also ich würde sagen, in seiner Grundidee, also dass wir ein Rechtssystem haben mit Regeln, die wir aufstellen fürs menschliche Miteinander. So. Und ich glaube, da fängt die Konstruktion an, aber ich glaube, die Ausspielart, wie es auch heute viel ist und die auch irgendwie, also so, es gibt alleine ja jetzt mittlerweile so viele Gesetze für alles Mögliche, ist ja alles durchreguliert, ist natürlich auch irgendwie eine große Debatte, inwiefern ist das notwendig, dann einfach eben die benannten irgendwie rechtssoziologischen Dynamiken, die da auch einfach eine große Rolle spielen und eben auch genau diesen Aspekt, den du auch vorhin schon angesprochen hast, von der Performance innerhalb des Gerichts. Und an sich ist auch das, was wir im Studium lernen, also die Dogmatik und Auslegungsmethoden, die Interpretation, das sind ja gelernte Dinge. Das fällt einem ja nicht häufig so natürlich zu, dass man sich denkt, ah ja, genau, so und so ist das irgendwie anzuwenden oder auszulegen, sondern das ist was man sich erstmal häufig, habe ich auch den Moment, muss ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Es gibt absurde Konstrukte, rechtliche Konstrukte, wo man echt so ist, aha, okay, gebe ich mir noch mal einen Moment, um das jetzt zu verstehen. Genau deswegen ist es, glaube ich, einfach in seiner Gesamtheit irgendwie konstruiert, aber andererseits vielleicht auch wiederum eine Wechselwirkung, weil mittlerweile haben wir jetzt schon eine Weile irgendwie unser Rechtssystem und funktionieren auch danach. Deswegen, genau, vielleicht hat es auch eine gewisse Form des Henne und Eis, aber an sich ist es ja von Grund auf fast, würde ich sagen, konstruiert. Ich hoffe, keiner meiner Profs hört das jetzt.
Shoutout auf jeden Fall an Gretas Profs jetzt mal an der Stelle. ja, so. Laszlo möchte noch eine Zwischenfrage stellen.
Ja, sorry, dass ich jetzt hier so dazwischen grätsche, aber was habt ihr da eigentlich dann vor bei dem ASQ? Also was wollt ihr da machen?
Also wir wollen ungefähr 3 Blocktermine machen. Ich muss auch noch einen Disclaimer geben, ist auch noch gerade in der Genehmigungsphase. Also die JSQ, die juristische Schlüsselqualifikation, steht schon. Wir wollen es gerne als ASQ gestalten, das ist das Ziel, aber es braucht gerade noch die Zustimmung von einer Uni-Versammlung deswegen. Und die passiert erst Ende September. Aber genau, es ist auf jeden Fall das Ziel, es zur ASQ zu machen und wir sind auch sehr zuversichtlich. Und wir wollen im Grunde uns einerseits natürlich mit diesem Thema auch Theater und Recht, Recht und Theater auseinandersetzen. Was heißt das überhaupt, diese kritischen Perspektiven auch auf das Recht? Wir wollen uns auch die Frage stellen, was heißt eben Resilienz des Rechtsstaats, was so ein bisschen so die inhaltliche Unterfütterung ist. Was sind unsere Wahrnehmungen von uns selbst im Rechtskontext, im Rechtssystem? Genau, wir erarbeiten auch noch gerade natürlich vor allem den theaterpraktischen Teil. Wir sind selbst keine Profis, wir sind keine TheaterpädagogInnen. Deswegen ist es gerade noch in der Erarbeitung und geschieht auch hoffentlich in der Zusammenarbeit mit wirklichen TheaterpädagogInnen. Aber wollen dann eben im theaterpraktischen Teil durch verschiedene, ja, theaterpraktische pädagogische Übungen eben auch diese Auseinandersetzung fortführen von eben der eigenen Rolle, von den eigenen Wahrnehmungen. Da gibt es auch so, also eine Orientierung ist das biografische Theater, ist jetzt auch so ein theoretisches Nischending. Aber genau, wir überlegen dann auch, ob wir oder wollen auch in die szenische Erarbeitung von Szenen gehen, also dass man dann eben, dass die Teilnehmenden dann sich selbst auch überlegen können, in was für ein, ja, Stück oder in eine Szene sie das alles, das, was wir halt besprechen und die Auseinandersetzung, es soll sehr diskursbasiert, diskussionsoffen passieren, in was sie das irgendwie so gießen wollen. Aber genau, ist auch gerade noch alles am Werden. Ja, ich persönlich habe auch sehr Bock drauf, weil ich das auch noch nicht so viel gemacht habe.
Ich finde es total spannend, diese Herangehensweise an das Recht und das Rechtssystem. Mhm. Und ich musste auch gerade noch so an Better Call Saul denken, diese Serie, ja, wo ja auch der Protagonist, Jimmy, wirklich ja auch einfach das Recht, also er spielt ja wirklich, es ist ja so ein bisschen, als hätte er so die Fäden in der Hand und spielt halt so das Recht irgendwie so aus, zusammen, ja, mit seiner Partnerin Kim. Und das ist irgendwie so, also gut, das ist natürlich jetzt US-amerikanisches Recht irgendwie, wo die halt natürlich auch ein bisschen anders agieren können. Mhm. Aber ich finde das so spannend und deswegen hoffe ich auch sehr, dass ihr da irgendwie das schafft, das zu veranstalten, diese ASQ. Ja, um diese Denkprozesse aufzumachen. So, was ich jetzt noch interessant finde, wie kommt man denn dazu, so eine ASQ zu veranstalten? Also wie, was geht man dann zum Prof oder was, wie sieht das aus? Wie habt ihr das gemacht?
Also zuerst mal war da die Idee, dann das große Glück, dass ich darüber mit Manuel ins Gespräch gekommen bin und der auch total Fan von der Idee war und einfach schon die Anbindung an den Lehrstuhl hatte und sich da auch total hintergeklemmt hat, das alles organisatorisch durchzuboxen. Es gibt da so ein ASQ-Modul-Handbuch, an dem man sich so orientieren muss. Man schreibt dann so einen Antrag, also drückt das Konzept aus. Wir haben natürlich erstmal mit der juristischen Schlüssel, wir haben das erstmal für den juristischen Bereich quasi durchgeboxt. Da muss es dann auch noch die Fakultätsversammlung, die Dozierendenversammlung muss es dann auch noch genehmigen. Genau, also ich würde sagen, das Backing von einer Professorin ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und essentiell. Genau, dann gibt es eben so einen Antrag oder mehrere Anträge, je nachdem, in dem man so ein bisschen darstellt, was das Konzept eben ist, was die Vorstellung ist vom zeitlichen Rahmen, auch vom finanziellen Rahmen, wenn man eben irgendwie externe ExpertInnen irgendwie einladen möchte oder irgendwelche Räume nutzen will. Das sollte man dann auch darstellen und genau, dann hoffen, dass das irgendwie gut ankommt. Es gibt eine gewisse Argumentation, die man da auch fahren muss, was das eben für Skills sind, die dann auch die Teilnehmenden dabei irgendwie lernen können. Also Rhetorik, Auftreten, ja, all diese Soft Skills, die irgendwie eine ASQ vermitteln soll. Es gibt ja auch eine Korax ASQ. Genau.
Ja, das, da können wir auch jetzt an der Stelle nochmal für werben. Das ist wirklich, es lohnt sich. Dafür kommt ihr einfach mal am Montag vorbei. Ne? Nächsten Montag, 18 Uhr, treffen wir uns hier bei Korax, machen Studierendenredaktion. Da muss man einen Einstiegsworkshop machen, ein paar Sendungen machen, ein paar Beiträge produzieren. Und das ist einfach die beste Zeit, die man so haben kann im Leben. Und wahrscheinlich, wenn es dann deine ASQ gibt, wird das wahrscheinlich dann abgelöst werden. Also die beste Zeit würde man dann wahrscheinlich bei dir in der ASQ haben.
Oder einfach viel beste Zeit überall haben.
Das ist also, reichert wirklich euer Leben an mit bester Zeit, ja, das gute Leben quasi.
Ja.
Und Greta, ich bin sehr froh, dass es Jura-Studierende gibt wie dich und Manu, die sich wirklich einfach mal die wichtigen Gedanken machen.
Es gibt sehr viele davon.
Ey, das ist super. Das ist super. Da bin ich, also ich bin, mir fällt gerade wirklich richtig ein Stein vom Herzen. Mhm. Und Greta, ich hoffe, du hältst uns dann auf dem Laufenden, wie es aussieht mit der ASQ, und dann werden wir irgendwie auch auf unseren Kanälen Bescheid geben, wie es aussieht und wie man sich da melden kann und mitmachen kann und so.
Ja, es gibt, glaube ich, schon auf StudIP
eine
Veranstaltung.
Nee.
Recht und Theater.
Sag bloß. Ja, okay, dann jetzt alle los auf StudIP, mal gucken. Und anmelden und mitmachen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir dann noch so von euch hören und von der ASQ hören. Danke, dass du da warst.
Danke für die nette Zeit, die ich hier hatte.
Ja, und das war es jetzt mit Klausur irrelevant. Und
wir senden in Farbe.
Radio Korax
95.9.
Klausur
irrelevant.
Studentisch, kritisch, informiert.